Feature.
Mit psychisch Kranken und Behinderten kannten die Nationalsozialisten keine Gnade. Gegen Ende der 1930er Jahre setzten die systematischen Kranken- und Behindertenmorde ein. Bis zu 300.000 Menschen fielen ihnen zum Opfer. Aber es gab auch Widerstand. Er war teils institutionell verankert, etwa in kirchlich getragenen Behindertenheimen, teils wurde er von den Angehörigen der Opfer geleistet. Über dieses mutige Handeln, das zahlreichen Menschen das Leben rettete, ist bis heute nur wenig bekannt. Ulrich Teusch hat sich in Hessen auf Spurensuche begeben.
Hier geht das auf den Dachboden hoch. Wenn man hier die Tür aufmachte, das ist die Originaltür, und guckte so geradeaus, dann sah man eben nur, da ist noch eine Tür, die Tür war auf, da war keiner. Und dann hörte das hier auf und wenn man sich das jetzt so vorstellt, die Dachschrägen, mittig ein Zimmer gebaut, rechts und links noch etwas Platz, okay, da ist keiner.
Seit einigen Jahren betreibt Anne Norgal im Dörfchen Schwarzbach in der Rhön ein Café samt angeschlossenem Antiquitätenhandel in dem weitläufigen Gebäude eines ehemaligen Schwesternheims. Eines Tages machte sie eine sonderbare Entdeckung.
Da war aber ein Brett von 20 Zentimeter. Das konnte man dann nach links oder rechts an die Seite setzen. Und da war ein Spalt. Das konnte man wirklich nur sehen bei ganz genauem Hingehen. Dann haben wir uns gefragt, was hat das zu bedeuten und haben mal nachgehakt bei Leuten, die das von früher her kannten.
Inzwischen weiß Anne Norgal, dass es sich um ein Versteck handelte. Im Zweiten Weltkrieg waren hier geistig behinderte Kinder untergebracht. Eine Schwester aus dem St. Antoniusheim in Fulda schützte sie vor dem Zugriff der Nationalsozialisten und rettete ihnen dadurch das Leben.
Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Widerstand gegen nationalsozialistische Euthanasieverbrechen in Hessen. Ein Feature von Ulrich Teusch.
Schwarzbach war kein Einzelfall. Widerstand gegen die Euthanasieverbrechen der Nationalsozialisten, gegen den hunderttausendfachen Mord an Kranken und Behinderten, gab es in einigen konfessionellen Einrichtungen.
Merxhausen, den 12. September 1937. Ehrwürdige Schwester Adolfine. Ich kann mich gar nicht hier eingewöhnen. Weine jeden Tag und denke, ach, wäre ich nur wieder im Antoniusheim. Wir stehen jeden Tag an den Fenstern und gucken, ob das Auto kommt. Ich habe sehr Heimweh nach Ihnen, liebe Schwester Adolfine. Helfen Sie uns bald.
Merxhausen, den 14. November 1937. Liebe Schwester Adolfine, holen Sie mich doch recht bald. Ich kann die Zeit gar nicht mehr abwarten. Bitte, bitte, bitte holen Sie mich, diese Woche noch. Und lassen Sie mich nicht mehr so lange warten. Mit den herzlichen Grüßen, Ihre Clara Rosch. Bitte bald antworten. Warte jeden Tag auf gute Nachricht. Herzliche Grüße von allen Mädchen.
Hilferufe junger Frauen, ehemaliger Bewohnerinnen des St. Antoniusheims in Fulda. Adressatin der Briefe ist Adolfine Fabra, die tatkräftige Oberin des Hauses.
Das Antoniusheim, ein großes heilpädagogisches Zentrum für Menschen mit geistiger oder Lernbehinderung. Es wurde 1904 von der Fuldaer Bürgerin Maria Rang gegründet. Sie hatte 20.000 Goldmark zusammengebracht, um ihre Vision eines anderen Umgangs mit Behinderten zu verwirklichen. Sie wollte keine bloße Bewahranstalt schaffen, sondern arbeitete an einem Konzept der Integration und Inklusion, wie man heute sagen würde.
Maria Rang etablierte das Antoniusheim als unabhängige Bürgerstiftung. Es wurde jedoch seit jeher geprägt von der katholischen Kongregation der Vinzentinerinnen, einer Gemeinschaft, die den Dienst an den Armen im weitesten Sinne zu ihrer Aufgabe gemacht hat.
In der NS-Zeit geriet das Antoniusheim wie viele andere ähnliche Einrichtungen in große Bedrängnis.
Juni 1937. Im Antoniusheim traf eine Anordnung des Oberpräsidenten der Provinz Hessen-Nassau ein. 90 Bewohner des Heims sollten in bezirkseigene Anstalten verlegt werden. Es handelte sich sämtlich um Bewohner, deren Pflege- und Betreuungskosten vom Staat aufgebracht wurden. Als Abholtermine nannte der Oberpräsident den 21. und 22. Juli 1937.
Die Verlegungen erfolgten aus organisatorischen und finanziellen Gründen, hieß es beschwichtigend. Doch die Verantwortlichen in Fulda waren aufs Höchste beunruhigt, fürchteten, dass es den Behinderten unter staatlicher Obhut schlecht ergehen würde. Denn die geplante Verlegung passte zu gut ins Bild einer sich ständig verschärfenden Diskriminierung psychisch Kranker und geistig oder körperlich Behinderter.
Rechenaufgabe aus einem Schulbuch der NS-Zeit.
Der jährliche Aufwand des Staates für einen Geisteskranken beträgt im Durchschnitt 766 Reichsmark. Ein Tauber oder Blinder kostet 615 Reichsmark. Ein Krüppel 600 Reichsmark. In geschlossenen Anstalten werden auf Staatskosten versorgt 167.000 Geisteskranke, 8.300 Taube und Blinde, 20.600 Krüppel. Wie viel Millionen Reichsmark kosten diese Gebrechlichen jährlich?
In der NS-Zeit galten psychisch Kranke und Behinderte, auch körperlich Behinderte, als nutzlose Esser, Ballastexistenzen, lebensunwertes Leben.
Mehr noch. Die Nazi-Ideologen sahen in ihnen eine Gefahr für die Volksgesundheit oder besser für die Gesundheit des Volkskörpers.
Man stellte sich den Volkskörper im Wortsinn als lebendiges Wesen höherer Ordnung vor. Ein Wesen, das erkranken, entarten, vergreisen, schließlich sterben, das aber auch gesunden und sich verjüngen, das man heilen, reinigen und aufarten konnte.
So der Historiker Hans-Walter Schmuhl.
Nachdem die Forderung des Oberpräsidenten eingetroffen war, setzte sich Schwester Adolfine Fabra sofort mit dem Vorstand des Antoniusheimes und dem Bistum Fulda in Verbindung. Man formulierte Einwände, unterbreitete Gegenvorschläge. Das Ziel? Die Pfleglinge sollten im Antoniusheim bleiben. In jedem Fall wollte man vor etwaigen Verlegungen zunächst einmal die Angehörigen informieren.
Der Oberpräsident wies den Protest jedoch postwendend als unbegründet zurück. Ausdrücklich untersagte er dem Antoniusheim sogar jedwede Benachrichtigung der Eltern. Dies würde lediglich die Bevölkerung beunruhigen und die Verlegung der Pfleglinge erschweren. Es bleibe bei den festgesetzten Terminen.
Doch offenbar ließ sich das Antoniusheim nicht einschüchtern. Es nahm trotz des Verbots Kontakt zu den Angehörigen auf. Um den Abholungstermin herum gelang es so, immerhin 10 staatlich finanzierte Bewohner zu ihren Eltern zurückzugeben und damit erst einmal in Sicherheit zu bringen.
Ansonsten aber nahmen die Ereignisse zunächst ihren verhängnisvollen Lauf. Termingerecht wurden 90 Heimbewohner mit Bussen abgeholt. Die Männer kamen in die Landesheilanstalt Haina, die Frauen nach Merxhausen. Die Kinder brachte man in die Anstalt Hefater in Treiser. Weil es sich hier um eine evangelische Einrichtung handelte, wurden viele von ihnen schon bald abermals verlegt.
Der Eintrag in der Schwesternchronik beginnt wirklich mit dem Satz: Heute war ein schrecklicher Tag, und wird auch verglichen mit dem Kindermord von Rama in der Bibel. Ich glaube, die Schwestern, die waren tief aufgelöst nach dieser Abholaktion. Und es wird auch geschildert, dass einige nervlich dann wirklich so fertig waren, dass sie dann ja am Rande oder einen Nervenzusammenbruch hatten. So, ne? Ich denke, es war klar, was an diesem Tag geschehen ist.
Tanja Preis und Björn Bierend, beide im Antoniusheim beschäftigt, haben vor einigen Jahren die Geschichte des Hauses während der NS-Zeit erkundet. Behrendt hat auch seine Diplomarbeit zum Thema geschrieben.
Ein Eintrag hier aus der Schwesternchronik von Schwester Alofine ist: Die Gefühle, die die Schwestern beim Packen für die Bewohner hatten, sind nicht in Worte zu fassen. Man könne es aber damit vergleichen, als ob es zu einer Massenbeerdigung gehe. Und weiter führt sie an: In Rama wurde klagelaut, viel Weinen und Wehgeschrei. Rachel weint um ihre Kinder und will sich nicht trösten lassen, weil sie nicht mehr sind. Das war der eine Eintrag, also das war an dem Tag, als die Kinder abgeholt wurden. Und am Abend dieses Tages schreibt sie dann noch, dass einer der Fahrer einen Nervenzusammenbruch erlitten hat, aufgrund der ganzen Geschehnisse, die er miterleben musste.
Ältere Kollegen hatten ihnen immer wieder von jener Versteck- und Rettungsaktion im Schwesternheim in Schwarzbach erzählt. Das machte Björn Behrendt und Tanja Preis neugierig. Und bald fanden sie weitere Anhaltspunkte. Im Antoniusheim, so schien es, wurde über viele Jahre Widerstand gegen den Behinderten- und Krankenmord der Nazis, gegen die Euthanasieverbrechen geleistet.
Wir sind dann hier an die Geschäftsleitung des Antoniusheims herangetreten und wir haben dann hier im Antoniusheim Akteneinsicht bekommen und wir haben uns auf die Suche begeben und haben damals 900 Bewohnerakten durchgesucht, um einfach herauszufinden, was gesichert ist an Informationen. Ja, das war so der erste Schritt hier im Antoniusheim. Dann haben wir natürlich Zeitzeugen befragt, hier die Schwestern unter anderem, dann Bewohner wurden befragt zu der Zeit. Und dann sind wir halt draufgekommen, dass diese Rettungsaktion Schwarzbach nur ein ganz kleiner Teil von Aktionen war, die damals in der NS-Zeit hier im Antoniusheim stattgefunden haben. Und es war praktisch nur ein Zehntel von dem, was wir rausgefunden haben und was man heute eigentlich als aktiven Widerstand bezeichnen kann, was damals hier an Widerstandsarbeit geleistet wurde.
1937 ging es ums Überleben, für das Antoniusheim und für seine Bewohner.
Auch der damalige Bischof von Fulda, Josef Damian Schmidt, lehnte sich gegen die Verlegung der Pfleglinge auf. Er lieferte sich einen monatelangen Briefwechsel mit dem zuständigen Landeshauptmann, dem SS-Standartenführer Wilhelm Traupel.
Der Sozialbeauftragte des Bischofs, Caritas-Chef Thielemann, ließ sich mit den Nationalsozialisten auf eine Grundsatzdebatte über Erziehungsfragen ein. Er wurde daraufhin zur Zielscheibe der SS-Zeitschrift »Das Schwarze Korps«. Aufschlussreicher Schwulst seien seine Ausführungen, polemisierte das Blatt.
Auch wenn die Verantwortlichen des Antoniusheims die Verlegungen ihrer Bewohner nicht verhindern konnten, geschlagen gaben sie sich noch nicht.
Ab diesem Zeitpunkt war es oberste Priorität, den Kontakt aufrechtzuerhalten. Zu den älteren Bewohnern bestand ein Briefwechsel, der heute auch noch nachzuvollziehen ist. Und zu den Kindern in Heferta ist damals eine Ordensschwester noch geschickt worden, hier von den Vinzentinerinnen. Die hat Kommunionunterricht den Kindern erteilt. Und es wurde dann dort auch die Kommunionfeier abgehalten von einem Priester hier aus Fulda, zu dem auch die Schwester Adolfine dann eingeladen war und die Kinder besucht hat. Also man wollte dann eben den Kontakt weiter aufrechterhalten und eben Präsenz zeigen. Und das war dann eben oberste Priorität.
Vor allem jedoch versuchte man, ehemalige Bewohner nach Fulda zurückzuholen. Das ging nur, wenn deren Angehörige sich bereit fanden, die Pflege- oder Betreuungskosten zu übernehmen. War das der Fall, erklärte sich der Oberpräsident in der Regel mit einer Rückverlegung einverstanden.
So gelang es dem Antoniusheim in mühevoller, hartnäckiger Kleinarbeit, ehemalige Bewohner gleichsam freizukaufen. Von den 24 nach Haina verlegten Männern kamen 13 zurück ins Heim oder zu ihren Eltern. Von den 23 nach Merxhausen verlegten Frauen waren es ebenfalls 13. Und von den über 40 Kindern, die nach Hefata gebracht wurden, konnten 17 zurückgeholt werden.
Es waren lebensrettende Maßnahmen. Das zeigt das Schicksal der anderen zwangsverlegten Bewohner, die nicht das Glück hatten, aus den Fängen der NS-Psychiatrie befreit zu werden. Die meisten von ihnen fielen den Kranken- und Behindertenmorden des Nationalsozialismus zum Opfer.
Ideologien einer nationalen Eugenik stießen in den 1920er und 30er Jahren auf breiten Widerhall, nicht nur in Deutschland. Aber erst die Nationalsozialisten machten mit dem Thema ernst.
1934 trat ein Gesetz in Kraft, mit dem die Sterilisation von Menschen erzwungen werden konnte. Bis zum Ende der NS-Zeit wurden etwa 400.000 Männer, Frauen und Jungen zwangssterilisiert, trotz vielfachen Widerstands der Betroffenen und ihrer Angehörigen.
Seit 1939 wurden Ärzte und Hebammen verpflichtet, Kinder im Alter von bis zu 3 Jahren, die bestimmte Behinderungen oder Erbkrankheiten aufwiesen, zu melden. 3 Gutachter entschieden in Berlin allein nach Aktenlage, ohne die Kinder je gesehen zu haben, über deren Schicksal. Tausende von ihnen wurden ermordet. In den über 30 Kinderfachabteilungen, wie die Nationalsozialisten die Mordstationen mit einem zynischen Euphemismus bezeichneten.
Im Herbst 1939 wurde die Aktion T4 in Gang gesetzt. Auch ihr fielen zahlreiche Kinder, vor allem jedoch Erwachsene, zum Opfer. Die psychiatrischen Einrichtungen mussten Meldebögen ausfüllen, auf deren Grundlage man in Berlin Todeslisten zusammenstellte. Erst brachte man die betroffenen Menschen in sogenannte Zwischenanstalten, wo sie meist einige Wochen blieben. Dann wurden sie mit den berüchtigten grauen Bussen in eine von 6 Tötungsanstalten transportiert.
Die hessischen Zwischenanstalten lagen in Weilmünster, Eichberg, Idstein, Herborn und Scheuern. Als Tötungsanstalt fungierte Hadamar.
Wir gehen jetzt also genau den Weg, den die Patienten gegangen sind.
Georg Lilienthal leitet seit 1999 die Gedenkstätte Hadamar, die auch immer wieder von Schulklassen besucht wird.
Hier mussten die Patienten sich ausziehen und wurden dann einzeln aufgerufen, hier in 3 Stationen zu gehen, wo sie einmal vom Verwaltungsbeamten auf ihre Identität überprüft worden sind anhand der Patientenakte, die mitgeliefert wurde. Dann kam sie in das Arztzimmer. Dort hat einer der Tötungsärzte eine schnell zum Tode führende Ursache oder Komplikation bestimmt, die dann auch in der Sterbeurkunde eingetragen wurde.
In Hadamar wurden zwischen Januar und August 1941 über 10.000 Menschen unmittelbar nach ihrem Eintreffen mit Gas ermordet und anschließend verbrannt. Reichsweit starben im Rahmen der Aktion T4 70.000 Menschen.
Wir gehen jetzt hier in den Vorraum. Dieser Vorraum wurde nach dem Krieg stark verändert. Und hinter mir befindet sich die Gaskammer. Sie ist im Gegensatz zu dem Vorraum zu weiten Teilen noch im Originalzustand. Und das Fenster, was wir sehen, war damals zugemauert.
Trotz aller Vorsichtsmaßnahmen des Regimes, das Morden ließ sich nicht geheim halten. Der Unmut in der Bevölkerung war groß. Es gab offene Proteste von Kirchenvertretern. Nicht nur der Münsteraner Kardinal von Galen, auch andere Kirchenführer fanden deutliche Worte.
Öfter in der Woche kommen Autobusse in Hadamar an. Schulkinder der Umgebung kennen diese Wagen und reden, da kommt wieder die Mordkiste. Nach Ankunft solcher Wagen beobachten dann die Hadamarer Bürger den aus dem Schlot aufsteigenden Rauch und sind von dem ständigen Gedanken an die armen Opfer erschüttert. Zumal wenn sie, je nach der Windrichtung, durch die widerlichen Düfte belästigt werden. Alle gottesfürchtigen Wesen empfinden diese Vernichtung hilfloser Wesen als himmelschreiendes Unrecht. Es ist der Bevölkerung unfasslich, dass planmäßig Handlungen vollzogen werden, die nach § 211 Strafgesetzbuch mit dem Tode zu bestrafen sind,
schrieb der Limburger Bischof Antonius Hilfrich in einem Brief an den Reichsjustizminister, August 1941.
Wir befinden uns jetzt im Krematoriumsraum, wo 2 Einäscherungsöfen standen. Wenn wir zurückblicken, dann sehen wir auf der linken Seite die Tür zur Gaskammer und hier den 15 Meter langen Gang. Über diese Strecke wurden die Leichen hierher befördert, damit sie in den Öfen dann eingeäschert werden können.
Aufgrund der vielen öffentlichen Proteste verfügte Hitler im August 1941 einen sogenannten Euthanasie-Stopp. Doch schon bald ging das Morden weiter, wenn auch mit anderen Mitteln. Für die Zeit ab 1942 spricht man von dezentraler oder regionaler Euthanasie.
In zahlreichen Anstalten, auch wieder in Hadamar, wurden Menschen selektiert und mit überdosierten Medikamenten, durch Luftinjektionen oder durch systematischen Nahrungsentzug ermordet. Wie viele Opfer die Euthanasieverbrechen insgesamt gekostet haben, ist nicht genau zu beziffern. Experten gehen von 250.000 bis 300.000 Ermordeten aus.
Etwa die Hälfte der insgesamt 90 Antoniusheimbewohner, die 1937 verlegt wurden, konnte gerettet werden. Bei den anderen verliert sich die Spur meist schon früh im mörderischen Labyrinth der NS-Euthanasie. In einigen Fällen ist es Björn Behrendt jedoch gelungen, Biografien bis zum bitteren Ende zu rekonstruieren.
Zwei Jungen, die 1937 nach Hefata verlegt wurden. Der eine von ihnen kam ein Jahr später nach Marburg, dann nach Weilmünster. Von dort wurde er im November 1944 nach Hadamar gebracht. Dort starb er schon nach 2 Monaten, angeblich an einer Grippe.
Der andere Junge blieb ein Jahr in Hefata, kam dann in die Zwischenanstalt Scheuern. Von dort wurde er Mitte Februar 1943 nach Hadamar verlegt. 2 Wochen später war auch er tot. Gestorben, laut Krankenakte, an einem epileptischen Anfall.
Es waren hier im Antoniusheim erstmal nur die Akten, die ich auch entschlüsseln musste und übersetzen musste von dieser Schrift. Also mir waren die Namen bekannt, mir waren die Daten bekannt. Teilweise wusste ich die Geburtsorte, weil das immer kontinuierlich aufgeführt wurde. Dann habe ich eben im Zug der Spurensuche auch die Heime in Hefata, in Haina und Merxhausen besucht. Da habe ich die Leute dann wiedergefunden und halt wieder nur in Akten. Und dann in Hadamar, als meine Spurensuche nach Hadamar ging, war es so, dass alle Bewohner, die dort eingewiesen wurden, fotografiert wurden. Und somit habe ich dann zu dem Person, die ich gesucht habe, endlich dann auch das Gesicht gefunden. Und das war halt persönlich für mich ein sehr ergreifender Moment, dass endlich hatten diese Namen und diese Daten im Gesicht. Und das, also erst war es sehr erschreckend, aber dann auch sehr ergreifend. Also dann hat man wirklich verstanden, dass es um Menschen geht.
Unterstützt wurden Björn Behrendt und seine Projektgruppe bei ihren Nachforschungen von der Fuldaer Stadtarchivarin Beate Kann und von Schwester Maria Goretti Heinrich.
Schwester Goretti hat viele der Menschen, die im Antoniusheim während der NS-Zeit Verantwortung trugen, noch persönlich gekannt. Wie erklärt sie sich, dass man sich damals dem Regime so konsequent widersetzt hat?
Die hat diese Kinder gesehen, hat gemerkt, welches Schicksal sie haben in Verschlägen und so weiter, dass sie keine Ausbildung, nichts hatten. Und die hat dann dieses Haus gebaut, damit die Kinder ein Unterkommen haben.
Maria Rang hatte das Antoniusheim 1904 mit einem für damalige Zeit wegweisenden Konzept gegründet.
Es lag ja sehr viel dran, sie zu beschäftigen, sie auszubilden. Und so ist das irgendwie ein anderes Bewusstsein diesen Menschen gegenüber von Anfang an da gewesen. Ne? Man hat sie einfach geliebt und sie hat diese Kinder dann geliebt. Sie hat sich für sie eingesetzt, hat alles getan, aufgrund von Kirchenspenden und weiß ich was, wo sie da aufgebaut hat. Also auf jeden Fall ist dieses Haus auf dieser Grundlage aufgebaut worden. Und das war eine Selbstverständlichkeit, diese Kinder großzuziehen oder in Unterhalt und für alles zu sorgen, obwohl es sehr ärmlich war am Anfang. Die hatten zum Beispiel am Anfang statt Matratzen Dorfsäcke, auf denen sie geschlafen haben. Es war ja nichts da eigentlich, von größter Armut. Und jeder hat da mitgeholfen, das eben zu verbessern.
Es waren hier Wohngemeinschaften und die Schwestern haben mit den Bewohnern zusammen gelebt. Und es waren wirklich familienähnliche Verhältnisse. Und deswegen war diese Bindung zwischen den Verantwortlichen und den Betroffenen so hoch, dass sie auch ihr Leben für die Menschen eingesetzt hätten. Und dann muss ich eben sagen, was wir heute sagen kann, dass Schwester Adolfine eine sehr kluge Frau gewesen ist. Und ich bin überzeugt, dass sie damals auch, da es noch keine allgemeingültigen Erlässe gegeben hat, aber auch dieser ganze Weg, der schon bereitet wurde zu dieser NS-Euthanasie, ich glaube schon, dass sie das überschaut hat und geblickt hat und aufgrund dessen solche Entscheidungen getroffen hat.
Das Antoniusheim hatte um seine ehemaligen Bewohner gekämpft, mit beachtlichem Erfolg. Auch die Anstalten in Merxhausen, Haina oder Marburg hatten während der Gasmordphase die Möglichkeit, einzelne Menschen, die auf den Transportlisten standen, zurückzubehalten und ihnen damit das Leben zu retten.
Sie hatten von dieser Möglichkeit immer wieder Gebrauch gemacht. Ob man daraus jedoch auf grundsätzliche Vorbehalte gegen das Mordprogramm der Nazis schließen darf, ist ungewiss.
Auch bei uns kann man oft die Meinung hören,
es würde der beste Dienst an den Elendesten sein, wenn sie durch ein Tränklein sanft aus diesem Leben herausbefördert würden. Selbst bei Vertretern von hohen Behörden haben wir mit ähnlichen Gedanken zu ringen.
Das hatte Pfarrer Karl Preising in seiner Karfreitagspredigt 1930 gesagt. Sein Text wurde seinerzeit in der örtlichen Presse veröffentlicht. Preising war Pfarrer in dem kleinen nordhessischen Ort Helsen und Leiter einer anderen Anstalt für Behinderte, dem sogenannten Bathildisheim in Arolsen. Die Menschheit, mahnte er, verkomme in Rohheit, wenn sie nicht genötigt wäre, im Dienste an den Elendsten die feinsten Tugenden der Demut und Liebe zu wecken und zu fördern.
Das Bathildisheim war 1912 gegründet worden, eine evangelische Einrichtung. Heute ist dort Irene Dittmann-Megidesch als Pfarrerin tätig.
Wir sind von Anfang an eine Einrichtung gewesen, die sich darum gekümmert hat, dass Menschen mit Körperbehinderungen eine Berufsausbildung machen können. Also es geht bis heute im Berufsbildungswerk so, die aber auch sich zuständig gefühlt haben für Menschen mit geistigen, auch mit Mehrfach- und auch mit Schwerstmehrfachbehinderungen zuständig zu sein. Also 1928 sind die Menschen, die mit geistiger Behinderung bei uns lebten, nach, damals hieß es Waldfrieden, Neuberich, gezogen. Und es waren ja wohl auch eher die Menschen, die dem Naziregime Dorn im Auge waren. Alle anderen hätten ja noch leistbare, verwertbare Arbeit leisten können.
2009 wurde im Wolfgang-Bonhage-Museum in Korbach eine Ausstellung zum Thema NS-Euthanasie in der Region Waldeck-Frankenberg eröffnet. Museumsleiter Wilhelm Völker-Janssen wurde bei der Vorbereitung auch von Pfarrerin Irene Dittmann unterstützt. Ein wesentlicher Teil der Ausstellung widmete sich der Rekonstruktion von Opferbiografien. Die Recherchen über die Geschehnisse im Bathildisheim brachten überraschende Details zutage.
Das Heim hatte etwa 40 Bewohner. 5 von ihnen wurden getötet, allesamt jüdische Frauen. Sie waren von den Machthabern mit dem Argument, die gemeinsame Unterbringung jüdischer und nichtjüdischer Bewohner sei nicht länger tragbar, aus dem Heim herausgezogen worden. Die Verantwortlichen des Bathildisheims, vielleicht in dem naiven Glauben, ihre Bewohnerinnen würden lediglich in eine rein jüdische Einrichtung verlegt, zeigten sich kooperativ. Wenig später, am 1. Oktober 1940, hat man die Frauen in Brandenburg ermordet.
Nach diesem Ereignis hat es jedoch mit großer Wahrscheinlichkeit keine weiteren Opfer aus dem Bathildisheim mehr gegeben. Keine Menschen, die aufgrund ihrer Diagnose im Zuge der NS-Euthanasie umgebracht wurden. Ein kaum glaublicher Befund. Denn eigentlich müsste auch das Bathildisheim ins Visier der Aktion T4 geraten sein. Ob auch hier die berüchtigten Meldebögen eingetroffen sind, weiß man nicht. Wilhelm Völker-Janssen, der Initiator der Ausstellung.
Denn das können wir nicht beurteilen, ob das Bathildisheim weitere Meldebögen ausgefüllt hat. Ob sie die überhaupt bekommen haben und wenn ja, wie sie damit umgegangen sind. Ich gehe mal davon aus, sie werden sie auch bekommen haben und vielleicht auch ausgefüllt haben, vielleicht auch nicht korrekt ausgefüllt haben. Das wäre ja auch eine Möglichkeit gewesen, was wir nur sagen können, eben dass nach dieser zeitlich vorlaufenden Sonderaktion der Ermordung der jüdischen Heimbewohner kein weiterer Bewohner des Bathildisheims in Hadamar und auch nicht in anderen Vernichtungslagern umgebracht worden ist.
Wenn aber so eine Einrichtung genügend sogenannte Selbstzahler hatte, das waren also Patienten, die jetzt nicht von der öffentlichen Hand unterstützt wurden, sondern deren Aufenthalt in der Einrichtung von Angehörigen oder aus eigenem Vermögen bezahlt wurde, dann wurden die erstmal zufrieden gelassen.
Georg Lilienthal von der Gedenkstätte Hadamar.
Aber das ist insgesamt noch systematischer zu untersuchen, inwieweit aus solchen Heimen und auch Altersheime zählen zum Beispiel dazu, tatsächlich zufrieden gelassen worden sind oder nur punktuell und nicht systematisch dort die Patienten rausgeholt worden sind. Das kann ich im Augenblick nicht sagen. Das Bathildisheim, das weiß ich und ich weiß auch, dass da Patienten überlebt haben. Aber das ist die Frage, ob das Heim, sagen wir mal, in der Gesamterfassung mit erfasst worden ist und die Patienten. Und
deshalb wurde ja auch viel Druck auf Familien ausgeübt, ihre behinderten Angehörigen nicht zu Hause zu pflegen, sondern in diese Einrichtungen zu geben. Und dahinter war eben der Gedanke, da ist die Erfassung viel größer. Man hat Druck ausgeübt, man hat Wenn der Vater zum Beispiel an der Front war, den Müttern gesagt, wenn ihr die Kinder nicht in diese Einrichtungen gebt, dann müssen wir Druck ausüben, indem wir sagen, die Fürsorge ist nicht mehr gewährleistet oder wir schicken dich in Arbeitsdienst, dann kannst du nicht mehr für dein Kind sorgen. Also alles versucht, die Kinder und überhaupt die behinderten Menschen in Einrichtungen zu bringen, weil sie da schutzloser waren. Da war der soziale Kontakt nicht mehr gegeben.
»1942, die zweite Euthanasiephase hatte bereits eingesetzt, geriet das Bad Hildesheim erneut und diesmal existenziell unter Druck. Die evangelische Einrichtung sollte als Lazarett beschlagnahmt werden. Wieder war Pfarrer Karl Preising gefordert.
Und da wäre der normale Verlauf derjenige gewesen, dass die Bewohner des Heimes in andere Einrichtungen gekommen wären. Das wären wahrscheinlich für die Männer die Anstalt in Haina und für die Frauen die Anstalt in Merxhausen gewesen. Und da kommen wir eben nochmal zu dem Pfarrer Karl Preising, der eben wohl aus eigener Initiative heraus versucht hat, die Räumlichkeiten, die er an das Lazarett abgeben musste und nicht mehr nutzen konnte für die Heimbewohner, zu ersetzen durch Räumlichkeiten, die er hier in Helsen durch seine privaten Kontakte einrichten konnte, nicht nur Unterkünfte, sondern eben auch komplette Werkstätten, Küchen, Waschküchen, aber auch die Damenschneiderei, andere Handwerksbetriebe, die eben hier in Helsen eingerichtet wurden, sage ich, in privater Verantwortung mehr oder weniger, um diesen Weiterbetrieb dieses Bad Hildesheimes zu ermöglichen. Er hätte natürlich sich auch hinstellen können und sagen, gut, wenn wir die Räumlichkeiten Bad Hildesheim nicht mehr haben, dann kann ich für meine anvertrauten Bewohner nichts mehr unternehmen und dann werden sie halt in andere Heime wie Haina und Merxhausen verlegt und dort wäre die Wahrscheinlichkeit, dass sie der Euthanasie zum Opfer gefallen sind, sehr viel höher gewesen, als das hier der Fall ist.
40 Menschen waren es, die Preising aus dem Bad Hildesheim nach Helsen in relative Sicherheit bringen konnte.
Pfarrer Preising war nicht allein. Die wohl wichtigste und von Zeitzeugen immer wieder erwähnte Mitarbeiterin seines Hauses war Schwester Emilie Engelmann, genannt Tante Mielchen. Die Pfarrerin Irene Dittmann-Mekidesch und Museumsleiter Wilhelm Völker Janssen haben sich intensiv mit der Arbeit dieser Schwester beschäftigt.
Das Bad Hildesheim hat von Anfang an also zunächst sehr viel mit Diakonissen gearbeitet. Und die Schwester Emilie Engelmann, die hat von 1928, meine ich, bis in die 60er Jahre rein, 64, hat sie dieses Haus in Neuberich, also heute heilpädagogisches Wohnen, damals hieß es Waldfrieden, hat sie geleitet, hatte also Diakone unter sich, hatte Hausangestellte unter sich. Und gerade eben auch in diesen ganz schweren Zeiten, da haben mir Bewohner und Bewohnerinnen gesagt, Tante Milchen hat aus allem was gemacht, da hat sie noch ein Liter Wasser dran gekostet, dann konnte man noch ein paar Kriegsflüchtlinge mit an den Tisch setzen. Die hat Sauerkraut eingemacht, die hat das Büro auch unter sich gehabt, die hat alles gemacht. Es waren aber auch noch so Zeiten, wo die Diakonissen, die haben ja dort auch gelebt, die haben dort geschlafen, die hatten dort ihr Bett. Und die haben auch in keiner Weise jetzt irgendwie jetzt gesagt, jetzt haben wir Freizeit, jetzt haben wir freies Wochenende oder so. Die haben einfach für diese Arbeit gelebt.
Die Frau Engelmann hatte ein Fotoalbum wohl, wo vorne drauf stand, das, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Also genau das Gegenteil der ganzen Propaganda. Dazu hat sie gestanden und hat sich da auch nicht beirren lassen. Und deshalb haben wir auch so jemand einfach mal in die Aufstellung mit aufgenommen, um zu zeigen, es hat Menschen gegeben, die haben zu ihrem Glauben, zu ihrer Überzeugung gestanden und haben sich nicht von dieser Propaganda beeinflussen lassen und deren Widerstand besteht einfach darin, dass sie zu ihrer Menschlichkeit gestanden haben. Das ist eben auch eine Form von Widerstand, die man diesem System widersetzen kann.
Aus Berichten von Zeitzeugen geht hervor, dass Schwester Engelmann immer wieder mit waghalsigen Aktionen die ihr anvertrauten Menschen vor dem Zugriff des Regimes beschützt hat.
Wir haben allerdings auch schriftliche Erinnerungen gehabt und dort gibt es eben auch einen Bericht darüber, dass bei Kontrollen, die in Neuberich stattgefunden haben, also im Haus Waldfrieden, wo die Schwerstbehinderten waren, auch nach Anrufen, die aus Arolsen kamen, wobei wir nicht wissen, wer der Anrufer gewesen ist, wir können das nur vermuten, schwerstbehinderte Patienten mit dem Rollstuhl auch aus dem Heim heraus in den Wald gefahren wurden, damit die während der Kontrollen dort nicht gesehen werden konnten.
Woher kamen diese Anrufe? Wer war mit seinem Herzen so nah an den bedrohten Menschen, zugleich aber auch über Kontrolltermine informiert? Letztlich verliert man sich da in Spekulationen, doch es gibt zumindest Anhaltspunkte.
Es gab sehr gute Beziehungen zum Waldeckschen Fürstenhaus. Also Bathildis ist ja die Fürstin Bathildis, die mit bei der Gründung einfach auch aktiv und beteiligt war und das Protektorat innehatte. Und die sehr, sehr, sehr persönlich auch immer wieder Bezug genommen hat zu diesen Menschen, die sie auch besucht hat, die mit denen Weihnachten gefeiert hat, denen diese Menschen einfach auch aus christlichen Gründen sehr am Herzen lag. Und was die wiederum für Kontakte hatte, für Beziehungen hatte, das entzieht sich mir. Aber es müssen gute gewesen sein.
Wie das evangelische Bathildisheim in Arolsen musste auch das katholische Antoniusheim in Fulda im Laufe des Krieges Lazarettplätze zur Verfügung stellen. Teile der Einrichtung standen damit nicht mehr für die Pflege und Betreuung behinderter Menschen zur Verfügung. Im August 1941 trat eine neue Wendung ein. Der Oberpräsident aus Kassel meldete sich wieder. Er wollte im Antoniusheim eine größere Zahl evakuierter Kinder unterbringen.
Das Heim versuchte das mit allen Mitteln zu verhindern. Es unterlief die Forderung des Oberpräsidenten, indem es der Heeresverwaltung nicht mehr nur einen Teil, sondern das gesamte Heim als Lazarett anbot. Und dies, obwohl dadurch die meisten Pfleglinge des Antoniusheims binnen kürzester Frist in andere Einrichtungen der Vinzentinerinnen verlegt oder zu ihren Angehörigen gegeben werden mussten.
Das Heim zum Lazarett umzufunktionieren, um zu verhindern, dass dort evakuierte Kinder untergebracht wurden. Auf den ersten Blick eine schwer verständliche Maßnahme. Beate Kann vom Stadtarchiv Fulda vermutet, dass dahinter eine raffinierte Taktik stand.
Weil der Herr Etzler, damals der Geschäftsführer hier war, auch sehr klug war. Der hat auch erkannt, was Sache ist. Gewusst, wenn wir uns jetzt nicht irgendeine Aufgabe suchen, wo wir kriegswichtig sind, dann werden wir auch vereinnahmt oder gleichgeschaltet, wie man das bei anderen Institutionen so sagt. Dann hat das deshalb darauf gedrungen, sie hat sich ins Militär gewandt und hat das hier, als dass das hier ein Lazarett wurde. Und das ist natürlich klar, wenn man, sobald man dann Anfang Lazarett ist für das Militär, dann ist man natürlich dann im geschützten Bereich gegenüber der Landesbehörde oder gegenüber anderen Zugriffen anderer staatlicher Institutionen. Und man hat natürlich auch die Möglichkeit, Behinderte oder Bewohner, die jetzt nicht ganz so behindert sind, als notwendige Helfer bei der Pflege, bei der Reinigung etc. zu beschäftigen und konnte immer noch Bewohner hier unterbringen, die dann halt mitgeholfen haben in der Lazarettpflege oder auch hier im Haus zum Unterhalt beitragen. Und die Schwestern konnten hier bleiben, die haben dann einfach Lazarettpflege gemacht und als Institution sozusagen über diese Zeit hinwegtragen können.
Mit anderen Worten, man hatte im Antoniusheim befürchtet, dass die Kasseler Verwaltungsspitze mit ihrem Ansinnen, evakuierte Kinder unterzubringen, einen Hintergedanken verfolgte. Nämlich Zugriff auf das gesamte Heim und damit auch auf die Behinderten zu bekommen.
Diese Befürchtung war nur zu berechtigt. Schon bald nach der Verlegung der Pfleglinge, die nicht als Lazaretthelfer eingesetzt werden konnten, forderte der Oberpräsident das Heim auf, deren neue Aufenthaltsorte preiszugeben. Auch an den seit 2 Jahren amtierenden Fuldaer Bischof Dietz trat er mit seiner Forderung heran. Es sei beabsichtigt, so teilte er Dietz mit, diese Pfleglinge erneut zu verlegen. Diesmal in die Anstalt Wallmünster.
Der Bischof reagierte kämpferisch. In einem Brief vom 15. September 1941 untersagte er dem Antoniusheim ausdrücklich, die Aufenthaltsorte weiterzugeben. Wenn die Bewohner erst einmal in Wallmünster seien, würden sie mit großer Wahrscheinlichkeit nach Hadamar weiterverlegt, um dort als angeblich lebensunwerte getötet zu werden. und an die Adresse des Oberpräsidenten, sollte das Antoniusheim in dieser Sache weiter unter Druck gesetzt werden, sehe er sich gezwungen, öffentlich Stellung zu beziehen.
Ich denke mir, ist gerade hier der Bischof, der damals hier in Fulda war, gehörte zu denen, die Widerstand leisten, so gut es irgendwie ging. Er hat das ja auch auf anderen Ebenen gemacht, nicht nur in der Sache Antoniusheim. Und da haben die Schwestern in ihm schon Unterstützung gehabt. Das ist hier für die Schwester natürlich wichtig gewesen. Ich meine, Schwester Fabra war schon eine eigenständige, eigenwillige und starke Persönlichkeit. Aber auch selbst für sie war es natürlich wichtig, die Rückendeckung eines Bischofs zu haben. Und von daher war das schon sehr wichtig, dass er hinter ihnen stand und immer sie unterstützt hat und ihre Schreiben mit unterstützt hat oder auch sie gedeckt hat dann. Das ist selbstverständlich. Und er hat sich aber auch auf anderen Ebenen, soweit ich weiß, sogar im Widerstand eingesetzt und mitgeholfen, so gut er konnte.
Die Pfleglinge, die 1941 das Antoniusheim verlassen mussten, gingen teils zurück zu ihren Eltern, teils wurden sie in andere Einrichtungen der Vinzentinerinnen untergebracht. Einige wurden auch regelrecht versteckt.
Schwarzbach in der Rhön, ein kleiner, ruhiger, fast verwunschener Ort, bekannt durch seine mächtige, oberhalb des Ortskerns stehende, weithin sichtbare Kirche, den sogenannten Rhöndom. In Schwarzbach betreibt Anne Norgal seit einigen Jahren ein reizvolles Café.
Wenn man es betritt, fühlt man sich in eine andere Zeit versetzt. Nicht nur wegen der moderaten Preise oder der hausgemachten Kuchen, auch wegen der vielen Antiquitäten, denen man überall, selbst in den Nebengebäuden, begegnet. Das weitläufige Anwesen hat Anne Norgal, die die Rhön einst als Urlauberin kennen und lieben gelernt hat, vor einigen Jahren erworben. Früher war hier einmal ein Schwesternhaus der Vinzentinerinnen untergebracht.
Hier ist also früher die Kapelle gewesen. Hinten sieht man noch den Schatten vom Altarkreuz. Das hier war der Vorraum. Hier hatten die Schwestern so eine kleine Sanitärstation. Man ging damals nicht bei jedem Wehwehchen zum Doktor. Man ging mal erst zu den Schwestern. Das war so. Und dann haben wir oben auf dem Dachboden eine Sonderheit gefunden. Wenn man hier die Tür aufmachte, das ist die Originaltür, und guckte so geradeaus, dann sah man eben nur, da ist noch eine Tür. Die Tür war auf, da war keiner. Wenn man sich das jetzt so vorstellt, die Dachschrägen, mittig ein Zimmer gebaut, rechts und links noch etwas Platz. Okay, da ist keiner. Da war aber ein Brett von 20 cm. Das konnte man dann nach links oder rechts an die Seite setzen. Und da war ein Spalt. Das konnte man wirklich nur sehen bei ganz genauem Hingehen. Und hier passten so 4, 5 Kinder hinter. Das waren die Kinder, die leise waren. Und dann bin ich dahinter gekommen, es waren ja mehr Kinder hier versteckt. Es gab eine Schwester Hedda, die auch ursprünglich zum Antoniusheim gehörte. Die ist hier mit 12 behinderten Kindern gewesen. Und diese Menschen mit Handicap, es gibt auch Kinder, das sind Schreikinder, die kriegt man nicht ruhig. Wenn die gewarnt worden sind, es kommt eine Überprüfung von der Gestapo oder wie das auch immer hieß, dann ist die mit den Kindern in die Wälder verschwunden.
Schwester Hedda ist gleichsam das Pendant zu Schwester Engelmann in Arolsen und Neuberich. Eine Frau, die ihr Leben schwerstbehinderten Menschen gewidmet hat. Und wie Emilie Engelmann ist auch sie, wenn Kontrollen anstanden, rechtzeitig gewarnt worden und mit den ihr anvertrauten Kindern in den Wäldern verschwunden. Schwester Goretti vom Antoniusheim hat noch persönliche Erinnerungen an sie.
Die Schwester Hedda war an und für sich eine kleine, unscheinbare Schwester, die von morgens bis nachts ihre Pflicht erfüllt hat. Die ist morgens um 4 aufgestanden, hat ihre Kinder aus den Windeln geholt. Die hat ja meist Kinder gehabt, die nicht sauber waren und so. Dann hat sie für verschiedene, die das Essen nicht vertragen konnten, angefangen, hat Frühstück zurechtgemacht. Dann hat sie die Kinder aus den Betten geholt. Und also sie hat von morgens bis abend, war die nur für ihre Kinder da. Also das muss man nun sagen. Und hat viel aufgebäppelt, die sie da so gekriegt hat. Also sie hat wirklich nur die Schwachen gehabt. Und diese Hygienesachen, die man heute hat, gab es früher auch nicht. Wir mussten das alles anders noch ein bisschen. Ne? Und das hat die anstandslos, das hat die gemacht, von morgens bis nachts. Dann hat sie manchmal Sterbende gehabt, da hat sie nachts dabei gesessen, ist bei denen geblieben und am Morgen ging es weiter, ohne Pause. Obwohl sie wirklich nicht sehr kräftig war. Als Kind, als sie auf die Welt kam, dann hat man der Mutter bescheinigt, die wird nicht alt. Und dann hat sie solche Leistungen vollbracht. Und wo sie ging und stinkte, hat sie gebetet. Alle Wege, die sie zwischendurch machen musste, hat sie gebetet. Also ist ein heroisches Dasein. Also sie hat wirklich ihr Leben ganz den Leuten gewidmet.
Wie im Fall des Bathildesheims, so auch hier in Schwarzbach. Es wurde nicht denunziert. Ordensschwestern und Schwesternhäuser gehörten zur Region. Fast in jedem Ort gab es sie. Die Schwestern kümmerten sich um die Seelsorge, um die Altenpflege, um vieles mehr.
Sie genossen die Anerkennung der Dorfbevölkerung und ihren Schutz. Die sozialen Netzwerke waren intakt. Über das, was vorging und was viele wussten, hat man damals kaum gesprochen. Auch später nicht. Bis heute nicht.
Das ist kein Tabuthema. Man spricht einfach nicht darüber, weil man sich hier nicht so wichtig nimmt. Ich möchte mich auch nicht so wichtig nehmen, nur ich finde es wichtig, dieses Vermächtnis auch an diese Schwester Hedda und an diese Kinder, die gerettet worden sind, dass man das nicht vergisst. Und gerade heute, wo diese braune Suppe ja teilweise wieder hochkocht, finde ich es umso wichtiger, darauf hinzuweisen, dass es sehr wohl Leute gibt, die das noch wissen, dass das passiert ist, dass hier Menschen versteckt wurden und gerettet wurden und dass man eben doch gegen diese braune Suppe kochen kann, dass es da doch ein Mittel gegen gibt, nämlich Widerstand.
Es gab in der NS-Zeit Menschen, die mit großem Mut Kranke und Behinderte vor dem mörderischen Zugriff der Nazis geschützt haben. So erschütternd die Opferzahl der Euthanasieverbrechen insgesamt ist, viele kranke und behinderte Menschen sind durch solchen Einsatz einem grausamen Schicksal entgangen.
Was im Antoniusheim oder im Bathildisheim geleistet wurde, war institutionell verankerter Widerstand. Es gab solchen Widerstand aber auch auf individueller Ebene. Georg Lilienthal verfügt in der Gedenkstätte Hadamar über eine große Datenbank und ein Archiv. Sie geben Einblicke in furchtbare Schicksale, wie auch in die Versuche mancher Angehörigen, sich gegen die Euthanasie aufzulehnen.
Die 31 Jahre alte Hedwig hatte mehrere Jahre in der Anstalt Heppenheim verbracht, bevor sie 1941 nach Eichberg verlegt wurde. Eichberg fungierte als Zwischenstation auf dem Weg zur Tötungsanstalt Hadamar. Als ihre Eltern erfuhren, dass sich ihre Tochter in Eichberg befindet, ahnten sie Schlimmes. Sie schrieben der Anstalt, dass sie ihre Tochter Hedwig besuchen wollten. Ohne Erfolg. Sie fuhren persönlich nach Eichberg, doch sie wurden abgewiesen. Daraufhin schrieb der Vater einen weiteren Brief. Georg Lilienthal liest daraus vor.
Sollte durch irgendwelche unbekannten Umstände eine Erkrankung oder sogar Ableben meiner Tochter eintreten, so bitte ich um sofortige telegrafische Verständigung, damit wir unsere einzige Tochter wenigstens noch einmal sehen können. Ich glaube doch bestimmt annehmen zu dürfen, dass Sie schon aus Gründen der Menschlichkeit diesen letzten Wunsch der Eltern respektieren werden. Die Anstalt hat zwar geantwortet, aber ist auf den Wunsch nicht eingegangen. Die Tochter wurde nach Hadamar verlegt, wenige Wochen später. Die Eltern bekamen dann die Todesnachricht von Hadamar mit den üblichen Angaben, unter anderem eben, dass der Leichnam sofort eingeäschert werden musste aus solchen polizeilichen Gründen, damit eine Ansteckungsgefahr verhindert wird. Und dann wurden die Angehörigen gefragt, ob sie die Urne mit der Asche der Tochter haben möchten. Auf dieses Schreiben antwortet jetzt der Vater der ermordeten Tochter und schreibt eben nach Hadamar: Es war uns ja keine Überraschung mehr, denn wir ahnten schon lange, dass diese arme Kranke denselben Weg gehen würde wie noch andere in dieser Anstalt. Senden Sie uns bitte die Asche zu. Es ist doch anzunehmen, dass wir wirklich auch damit nicht getäuscht werden. Das ist also ein Schreiben, das der Vater am 3. Juni 1941 an die Tötungsanstalt Hadamar gerichtet hat. Das heißt also, die Eltern befürchteten, dass in der Urne nicht die Asche der Tochter sich befindet, womit sie recht hatten. Da war nie die Asche der betreffenden Ermordeten in der Urne drin.
Widerstand der Angehörigen erforderte beträchtlichen Mut und Durchsetzungskraft. Man musste immer auch auf Sanktionen des Regimes gefasst sein. Dennoch, auf von vornherein verlorenem Posten kämpfte man nicht.
Es war in dem Augenblick erfolgreich oder die Chancen, dass so ein Ersuchen erfolgreich war, in dem Augenblick erhöhten sich die Chancen dafür, wenn die Angehörigen massiv und wiederholt die Herausgabe, die Entlassung des Kranken verlangt haben. Entweder indem sie permanent geschrieben haben, jedes Mal nachgefragt haben oder sogar versuchten, regelmäßig Besuche hier zu machen. Es gibt auch Fälle, wo sie dann gedroht haben, nach Berlin zu schreiben, an Hitler zu schreiben, an ein Ministerium zu schreiben. Und da merkt man dann in der Korrespondenz, in den Akten, dass die Anstalt, die mehr oder minder allein entscheiden konnte, ob ein Patient entlassen wird, dass die Anstaltsleitung dann doch sich offensichtlich gesagt hat, also bevor wir da jetzt größeren Ärger und viel Aufhebens haben mit diesen Angehörigen und mit diesem Patienten, entlassen wir ihn lieber.
Oft genug hatten die Angehörigen jedoch gar keine Chance, sich für ihre Verwandten einzusetzen, weil sie nichts von den Verbrechen ahnten.
Die NS-Ideologie unterteilte die Menschen in Lebenswerte und Lebensunwerte. Die Euthanasie-Verbrechen richteten sich gegen die Schwächsten der Schwachen, gegen psychisch kranke und behinderte Menschen, viele von ihnen Kinder.
Was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt, setzte Schwester Emilie Engelmann dieser NS-Ideologie und ihrer mörderischen Praxis entgegen. Liebe sei Tat, lautete das Motto von Schwester Hedda.
Ich denke, jeder Mensch hat das Recht zu leben. Und so wie er ist, so ist er von Gott gewollt. Und hat auch eine Aufgabe für die Menschheit selber.
Schwester Goretti vom Antoniusheim in Fulda.
Ich hatte selber schon Kinder in der Gruppe mit Down-Syndrom, die eigentlich wenig konnten, auch in der Schule. Es waren sehr schwache Kinder. Aber sie haben allen ein Lächeln gegeben. Die haben viel Freude bereitet. Und damit haben sie ihre Pflicht auch erfüllt. Sie ist später gestorben an Herzsache, aber immerhin, außer ihrem Lächeln, konnte sie der Welt nichts geben und hatte 10 Worte zum Sagen und war ein sonniges Kind und hat die ganze Gesellschaft irgendwie zum Frieden gebracht, wenn sie Streit hatten und so. Mit ihren 10 Worten. Ist das nicht eine Aufgabe für so einen Menschen?
Sie hörten, was schwach ist vor der Welt, das hat Gott erwählt. Widerstand gegen nationalsozialistische Euthanasieverbrechen in Hessen. Ein Feature von Ulrich Teusch. Es sprachen Sandra Gerling, Helge Heinold, Torben Kessler, Sascha Nathan, Barbara Stollhans und Carina Zichner. Ton und Technik Thomas Rombach. Regie Marlene Breuer. Redaktion Dorothee Meyer-Karweg. Eine Produktion des Hessischen Rundfunks 2013.
Von Wiesbaden bis Fulda, von Gießen bis Darmstadt. Die neue Saison des HR-Sinfonieorchesters.